Vielleicht übersetze zu mir. Also ich bin Österreicher, ich komme nicht aus dem Westen, sondern aus dem Osten. Und bin als frisch Bekehrter, Jungbekehrter, damals gab es noch nicht hörendes Gebet, in die charismatische Bewegung, die sich damals formierte, hineingeraten durch das Buch von David Wilkerson, Kreuz und Messerhelden. Ganz typisch so ein passives Sich-Öffnen. Es wäre damals hörendes Gebet auch nicht möglich gewesen. Es war der Okkultismus noch nicht so fortgeschritten. Die Esoterik formierte sich erst. Und hätte man da vor Jahrzehnten Leuten gesagt, schließ die Augen, dann hätten die gesagt, wir sehen nichts. Heute schließen Leute Augen und es laufen ganze Filme ab. Es ist so eine Invasion geschehen über die digitale Welt, über Computerspiele, über eine Okkultinvasion. Ich habe hier das Buch von Martin und Elke Kamphaus, spirituelle Kräfte im neuen Zeitalter. Elke Kamphaus, sie war Esoterikerin, Martin Kamphaus war von Tantra-Buddhismus der höchste Buddhist vom Westen kommend, der sich jemals bekehrt hat. Und sie kennen diese Phänomene und haben deswegen auch versucht, das hier aufzuzeigen. Also ich bin Anhänger inzwischen von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Und liebe Freunde, damit ihr eine Ahnung bekommt, was sich da alles in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat. Ich habe 1979, 1980 diese Schrift verfasst, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus. 1970 hatte Deutschland 3 Moscheen. Ratet mal, wie viele wir heute haben. Also einige wissen es ja, die Frage habe ich schon in Hartenstein gestellt. Was schätzt ihr? Wer wagt es? 1000. Wer gibt mehr, wer gibt weniger? 2000. Wie viel, 2000. 90.000. Ich habe Yasser Erik gefragt, das ist ehemaliger Moslem, aus dem Sudan kommend, fantastische Bekehrungsgeschichte, wirklich verändert, ein Mann mit Freundlichkeit. Auf der Jugendmissionskonferenz, das sage ich immer scherzhaft, wenn man 75 war, ist ja höchste Zeit, dass man dort antanzt, auf der Jugendmissionskonferenz. Denkt an Abraham, da begann sie auch mit 75, Gott ist ja dasselbe, also ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Und dann sagt Yasser, du bist doch der Fachmann. Sehen wir Gespenster, was sagst du dazu? Sagte er, das ist zu spät. Das ist vorbei. Das haben die Deutschen verschlafen. Also so wie jemand, der mit Schmerzen zum Arzt kommt, sagt, tut mir leid, inoperabel, Metastasen überall drinnen. Und in diesen Moscheen sind nicht nur Korans gelagert. Also das soll das vielleicht illustrieren, warum vor wenigen Jahrzehnten eigentlich es so eine Strömung noch gar nicht gegeben hätte. Aber jetzt wollen wir umstellen. Was versteht man unter hörendem Gebet? Und das ist ein Regiefehler, sehe ich. Das müsste die Jahreszahl angegeben sein. Das war, glaube ich, 2005. Wie es Idee definiert hat, sitzen 4 oder 5 Beter mit einem Gast zusammen, dessen Situation ihnen unbekannt ist. Nach einer Zeit der Stille teilen die Beter dem Gast mit, was für Eindrücke sie für ihn erhalten haben. Man meint, Gott gibt besondere begnadeten Werkzeuge, Bilder und Gedanken, die dem ratsuchenden Seelsorger nicht weiterhelfen. Nicht durch Gottes Wort primär soll also weitergeführt und geholfen werden, sondern durch das direkte Reden Gottes. Das ist eigentlich der klassische Schwarmgeist. Also man hätte früher sowas Hellseherei genannt. Die Bibel ermahnt zur Wachsamkeit. Schaut, das ist keine Ermahnung an Ungläubige. Petrus schreibt an die Gläubigen, seid nüchtern und wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlinge. Und ich darf das nicht von oben herab sagen, mir ist das selber passiert. Ich habe durch einen ehemaligen Hindu, der hat ein brillantes Zeugnis, ich traf ihn vor Jahrzehnten bei einer Konferenz von Operation Mobilisation, ich war durch OM zum Glauben gekommen, hatte eine faszinierende Ausstrahlung und haben wir von ihm die Hände auflegen lassen. Was ein Irrtum war. Dieser Irrtum hat mich einiges an Lehrgeld gekostet und hatte dann mich so innerlich leer gemacht und dann spürte ich so ein Getragenwerden. Das ist typisch für den Hinduismus mit den Levitationsphänomenen und das war zu Beginn sehr schön. Und Paulus schreibt mal an die Korinther in Kapitel 11 des zweiten Korintherbriefes im 4. Vers: Wenn ihr einen anderen Geist bekommt, ertragt ihr das recht gern. Und die sich im Griechischen auskennen, er gebraucht nicht den Konjunktiv, die Möglichkeitsform. Er sagt, ihr ertragt es prächtig. So genauso ist es gegangen. Man machte sich innerlich so leer, man ließ sich irgendwie fallen, dann spürte man dieses Getragenwerden. Und das war schön und ich hatte die erste Zeit sogar mehr Freudigkeit, den Herrn zu bezeugen. Haben sich sogar Leute bekehrt. Also die Sache muss von Gott sein. Und als dann die erste habe ich immer von der Erfahrung her argumentiert, aber das war schön und ich habe mehr gebetet, allerdings passiv und Zeugnis gegeben und so weiter. Und wenn man von der Erfahrung kommt, hat man keine Chance. Wenn man da nicht wirklich messerscharf das Wort Gottes ansetzt, das ja heute immer weniger bekannt ist, dann gibt es schon ein größeres Feld der Verführung. Und jetzt schaut, das Thema Passivität, Wachsamkeit wollen wir erklären. Wachsamkeit ist die häufigste Betonung in den Abschiedsreden Jesu. Zum Beispiel Markus 13, seine Abschiedsrede bei Markus. Die letzten 5 Verse, 4-mal seid wachsam, wachet. Und ein allerletztes, was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Und wenn sich der Herr so oft wiederholt, dann weiß er warum. Also es ist so, wie wenn jemand am Sterbelager ist. Was hast du uns als Wichtigstes mitzuteilen? Seid wachsam. Denket an die Abschiedsrede des Paulus. Darum seid wachsam und denket daran, dass ich 3 Jahre Tag und Nacht einen jeglichen mit Tränen vermahnt habe. Nach meinen Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen. Aus euren eigenen Reihen werden Männer aufstehen, verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Und. Und er sagt, ich bin rein von aller Blut, ich habe euch verkündigt den ganzen Ratschluss Gottes. Die Bibel heute, das Bibelwissen sinkt ständig. Und eine Ermahnung Jesu, die ich nachvollziehen kann, die auf den ersten Blick schwierig ist, Lukas 11, Vers 35, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Was soll das heißen? Wer kennt den Namen Watchman Nee? Also sein Bücher, Der geistliche Christ oder Das normale Christenleben, das waren mein Bestseller bei der Generation, so 40 Jahre zurück. Und er hat einen Klassiker geschrieben, Der geistliche Christ, und da hat er diese Gefahren der Passivität aufgezeigt. Und er sagte, wenn man in China zu einem Wahrsager geht, dann haben die ihre Haare entwirrt, den Kopf geschüttelt, bis sozusagen die Gottheit über sie kam und dann haben sie geweissagt. Und mir sagte ein Missionar in Indien, ich war ja auch oft genug in Indien, er sagte, das Erste, wenn man da zu einer Wahrsagerin geht, damit sie dir die Zukunft sagen kann, sagt sie als Erstes, make your mind blank, mach deinen Verstand leer. Und die Bibel sagt, seid wachsam. Also das ist so ziemlich das Gegenteil. Und er hat das folgendermaßen, da wollen wir ein paar Dinge aufgreifen. Die eigentliche Unterlassungssünde, die den bösen Geistern Raum gewährt, ist die Passivität des Gläubigen. Wenn ein Mensch aufhört, natürliche Gabe zu gebrauchen und sie in Untätigkeit absinken lässt, zum Beispiel auch nicht selber denken will, er sagt, ich bin unrein und jetzt brauche ich nur die Gedanken von Gott, und dann macht er sich so innerlich leer. Und die Voraussetzung, ein Medium zu werden, ist innere Leere. Und das wollen wir jetzt versuchen zu erklären anhand von Untersuchungen von Gehirnforschern. Und Der bekannteste Gehirnforscher war Sir John Eccles, gebürtiger Australier. Besten Arbeiten über das Gehirn sind von Eccles. Und er hat festgestellt, dass die Identitätstheorie der Materialisten falsch ist. Wenn man einem Materialisten sagt, du hast mehr als nur das Sichtbare, du hast eine unsichtbare Persönlichkeit, dann sagt er, ja, das ist alles frommer Schmus. Deine Persönlichkeit ist die hochkomplexe Summe der elektrochemischen Abläufe deines Gehirns. Wenn das Gehirn aufhört, hört auch deine Person auf. Das ist der Materialismus, das ist die humanistische Weltanschauung. Und jetzt habt ihr in hochkomplexen Versuchen erkannt, das Gehirn kann überhaupt nicht denken. Was wirklich denkt, ist eine unsichtbare Größe. Eccles nennt es das Selbst. Das Wort Geist ist zu sehr mit anderen Assoziationen verbunden, die sich des Gehirns wie der Programmierer eines Computers bedient. Also noch ein Bild. Übrigens kann man ein Glas Wasser haben. Um das noch zu illustrieren, angenommen, ich hätte noch nie ein Auto gesehen. Und da sehe ich ein Fahrzeug und ich denke, das steuert sich selbst. Und man muss sich vorstellen, das Ende der biologischen Maschine, auf einmal bleibt das Auto stehen und es steigt jemand aus. Nun, für die Bibel, von der Bibel her wissen wir das ja bestens. Denk, wenn du an die Geschichte von reichem Mann und armen Lazarus, die biologische Maschine ist kaputt, er ist im Grab, aber er ist als Person völlig da. Also das gibt ja dieses schreckliche Erwachen für jeden, der stirbt. Er muss vor einem heiligen Gott stehen. Wir kennen alle Wilhelm Busch, diese begnadete Stimme. Und er erzählte im Schützengraben seinen Kollegen einen schmutzigen Witz. Und dann wunderte er sich, dass der nicht reagierte. Und dann schaute der hin, hatte den ein Granatsplitter getroffen. Tot. Und dann sagt er, und jetzt steht er vor dem heiligen Gott. Und da bekam Wilhelm Busch Furcht vor Gott. Und mich hat sehr beeindruckt, wie er gebetet hat, als er vor Gott kapitulierte. Er sagte, Herr, du weißt, was ich für ein mieser Charakter bin. Du allein halte mich. Also er hat erkannt seine Verderbtheit. Das ist ja auch kein schönes Thema. Man will ja hören, dass man in Ordnung ist. Du bist wichtig, du bist richtig und so weiter. Und ich werde das nicht vergessen, als ich 2003 mit Wolfgang Bühne und Russlanddeutsch in China war. Ich traf dort einen Pastor, der hatte in Deutschland studiert. Der war erst in der offiziellen Staatskirche, der chinesischen Dreiselbstkirche, und ging dann in die Hauskreise. Und er sagte etwas, was ich nicht vergessen werde. Gibt's hier eine Uhr? Also ich habe ja das Charisma der Länge. Also wenn ich keine Uhr in der Nähe habe, wird's gefährlich. Da muss ich mich danach richten, wenn die Leute da vom Stuhl fallen. Also gegen Mitternacht. Wir kennen dieses Szenario aus Apostel 20, Vers 7. Und da sagt er etwas. Zwei Dinge dürfte er nicht predigen, solange der offiziellen staatlich anerkannten Dreiselbstbewegung war. Die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Das ist die humanistische Illusion. Wir sind nicht so schlecht, wir sind negativ und wir können die Welt in eigener Kraft verbessern. Und da sollte man aus der Geschichte gelernt haben, immer wenn die Menschen versucht haben, das Paradies auf Erden zu errichten, sind sie in die Hölle gestürzt. Aber wir wollen ja vor Mitternacht zu Ende kommen. Jetzt habt ihr an hochkomplizierten Versuchen erkannt, das Gehirn kann gar nicht denken. Und Folgendes, in Kürze besagt diese Hypothese, dass der selbstbewusste Geist, er ist ein Geist, der sich seiner selbstbewusst ist, unabhängig von der Materie, eine unabhängige Einheit darstellt, die aktiv mit den Auslesen aus der Vielzahl aktiver Zentren, der Modulen, der Liaisonzentren, der dominanten Gehirnhemisphäre befasst ist. Also seht, alles ist klar, keiner weiß Bescheid. Also er sagt im Prinzip, hier ist eine Größe, die bedient sich als eigenständige, sich selbstbewusste Identität des Gehirns. Das Gehirn kann gar nicht denken. Und er hat gesagt, die haben festgestellt an Versuchen, vor allen Dingen Walter Penfield, das ist so ein kompliziertes Organ, das duldet keine neutrale Zone. Das heißt, wenn du das Gehirn nicht gebrauchst, dich leer machst, dich passiv machst, innerlich öffnest, dann übernimmt eine andere, ja, man kann sagen Kraft oder Intelligenz diese Apparatur. Also gehen wir mal weiter. Schaut, ich will das folgendermaßen erklären. Ihr hört mich ja hoffentlich alle durch dieses sogenannte kortische Organ hier, wo jeder Ton im Innenohr nachgeschlagen wird. Und da gibt es auch Tinnitus und so weiter. Aber angenommen, ich könnte jetzt mit unsichtbarer Hand in das Gehirn eindringen und gewisse Zentren erregen, dann würdest du Stimmen hören. Dann würdest du Gesichter sehen. Und es ist für dich völlig real. In Wirklichkeit ist es absolute innere Illusion. Also wir erkennen das vielleicht am besten von der Hypnose her. Jeder Hypnotiseur gibt zu, wenn ihm jemand widersteht, kann er nichts machen. Du musst dich ihm öffnen. Und da gibt es ja Beispiele, wo Leute ahnungslos da reingeraten sind, unsicher waren, Kinder Gottes waren, begannen zu beten. Und dann sagte der Hypnotiseur, hier ist eine Kraft, ich komme nicht weiter. Und wenn ich mich aber denen öffne, ihr wisst, was dann alles möglich ist, dann kann man den Leuten einreden, es ist jetzt Tropenhitze und die schwitzen oder sie beginnen zu frieren und so weiter. Und da wird in diesen Bereichen des Gehirns diese Zentren erregt. Man hört Stimmen, man sieht Gesichter. Bei noch größeren Anrechten der Finsternis kann er deine Person aus der biologischen Maschine rausziehen. Das nennt man Exkursion der Seele. Das kannte man bis in den 60er Jahren nicht im Westen. Das kannte man im Hinduismus, im Buddhismus, im tibetanischen Totenbuch. Aber durch eine Kübler-Ross und die Thanatologie, die Todesforschung, kam das immer mehr in den Westen. Und zum Beispiel eine sehr einflussreiche Bewegung, die Geschäftsleute des Vollen Evangeliums, deren Gründer Demos Schakarian bei seiner Geistestaufe verlässt er seinen Leib. Er schwebt wie ein Raumfahrer über die Erde und als er zurückkehrt, sieht er sich selber knien. Das sind uralte Okkultphänomene und das ist vor allen Dingen dann mit der Drogenwelle auch im Westen populär geworden. Wir haben dann Leute einfach so erzählt, du, ich saß da, auf einmal sah ich mich von außerhalb. Schaut, und das Buch hat mir ein Schweizer, dessen Eltern in einer der größten Spiritistenlogen dort gingen, die geistliche Loge mit dem Medium Beatrix in Zürich, hat er mir in die Hand gedrückt und da standen interessante Dinge. Gehen wir mal weiter. Hier die Ausbildung der Medien. Ich hoffe, dass ihr das lesen könnt. Ich hoffe, dass ihr es auch lesen könnt. Hier ist es etwas klein. Jetzt schaut, die Ausbildung der Medien. Jetzt sehr gut zuhören. Er beginnt mit einem kurzen Gebet, hält eine Lesung aus der Heiligen Schrift und denkt über das Gelesene nach. Also ich sag's ehrlich, früher dachte ich, das ist irgendwie klar getrennt, Spiritismus, da ist vielleicht Mitternacht, Hahnenschrei, Knochen, Blut, also klar, haben nichts zu tun. Aber jetzt las ich das, ich habe jetzt etwas karikiert, beginnt mit kurzem Gebet, hält eine Lesung aus der Heiligen Schrift, denkt über das Gelesene nach. Ja, Moment mal. So machen wir doch auch unsere stille Zeit. Was ist jetzt der Unterschied? Jetzt kommt es darauf, hält er, wie vorhin angegeben, seine Hand mit einem Bleistift auf ein vor ihm liegendes Blatt Schreibpapier und verhält sich abwartend ohne irgendwelche geistige Spannung. Das genügt, dass du ein Medium wirst, auch als Kind Gottes. Und versteht ihr jetzt, warum der Herr immer wieder sagt, seid wachsam? Nachfolge Jesu, Gebet ist immer aktiv, ringet, suchet, bittet, klopft an, jaget nach, widersteht, prüfet, nahet euch zu Gott. Paulus schreibt an die Kolosser, nein, an die Römer, Kapitel 15, Vers 13, ich lasse euch wissen, welch einen Kampf ich für euch habe. Und Passivität hieße Folgendes, es haben einige Leute unser Gehirn verglichen mit dem Klavier. Nochmal, das Klavier selber kann nicht spielen. Und ich bin jetzt eine große Virtuose. Ha, schön wär's. Also ich konnte mal den Flohwalzer, aber das ist jetzt auch schon ja ungefähr so. Aber das war's, das war's. Und Wachsamkeit heißt, wenn das mein Gehirn ist, ich habe die Tastatur ganz bewusst in Kontrolle. Passivität heißt, Ich ziehe die Hände von der Tastatur ab und gestatte einer kosmischen Kraft, einem kosmischen Bewusstsein, einer höheren Intelligenz, die Tastatur zu übernehmen. Und so wird man ein Medium. Und liebe Freunde, Leute mit okkultem Hintergrund, da kann es passieren, dass da jemand anderen noch hineinschaltet. Und mir sagte mal jemand, der sich aus der Hippie-Szene bekehrt hat, er sagte, Alexander, die erste Zeit, wenn ich beten wollte, ich bekam die schlimmsten Bilder von Gott in Jesus Christus, gegen seinen Willen. Es hat sich dann durch so ein Heiligungsleben allmählich abgebaut. Und damit hängt das zusammen, dass Leute Zwangsgedanken haben und so weiter. Das ist nie der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewirkt Selbstkontrolle. Der Heilige Geist respektiert die Schöpfungsordnung Gottes. Er wird ja nie direkt hineinschalten. Das ist auch irgendwie ein tragischer Irrtum in der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Die beginnt mit diesen Weissagungen, so spricht der Herr. Und diese Formulierung gibt es nicht im Neuen Testament. Das ist alttestamentlich. Da meint man, wie durch einen Kanal wird gesprochen. Und das ist leider eine falsche Vorstellung. Und schaut, beim Beginn der Pfingstbewegung, das wurde jetzt sogar im Evangeliumsrundfunk noch als großes Beispiel der Geistesleitung gebracht, da ging eine Frau wie in Trance zum Klavier, da hat ihr Mann den Deckel zugemacht, weil er genau wusste, sie kann nicht spielen. Die macht den Deckel auf, spielte tadellos. Versteht ihr, was da passiert ist? Sie ist Medium geworden eines Geistes, der Klavier spielen kann. Der Heilige Geist bewirkt, dass du fleißig übst und wachsam bist und aktiv und selber Klavierspielen lernst. Und nur ein Beispiel, auch der größte deutsche Goethe, er war ein partielles Schreibmedium, der nahm lieber einen Bleistift als eine Feder und merkte manchmal erst, wenn er unten angekommen ist, durch das Schnarren aufwachend, was er da geschrieben hat. Das ist dieses Phänomen des Mediumismus. Und da sieht es in der Literatur einigermaßen zum Teil erschreckend aus. Die Bücher, die Hitler den Weg bereitet haben über die Rassenvermischung, sind über spiritistische Medien geschrieben worden. Die Sünde wider den Geist und Sünde wider das Blut von Arthur Dinter. Der war der Leiter des Deutschen Spiritistenverbandes und damit war die Rassenvermischung gemeint. Der Mann, der überhaupt mit dieser Vorstellung kam, die deutsche Rasse ist Elite-Rasse, war Houston Stuart Chamberlain, der Schwiegersohn von Richard Wagner. Und der war dann selber entsetzt, was er da hinschrieb. Und warum sage ich das? Das Kultbuch der Grünen und Friedensbewegten, die Momo und die unendliche Geschichte, sind ebenfalls über so ein Geisterdiktat entstanden. Michael Ende hat es offen zugegeben einer Korrespondenz, dass ihn ein Geistwesen dabei gesteuert hat. Und da könnte man aufzeigen, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel, der pflegte zu sagen, gib mir eine Geschichte, ich brauche Geld. Und dann schrieb er hin und wusste selber nicht, was rauskommt. Und er ist Autor der Besessenheitsgeschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Unter Tags Dr. Jekyll, in der Nacht Mr. Hyde. Und Hyde ist ja ein Tellname. Hyde heißt ja verborgen. Wer ist er? Da zieht eben den Verborgenen die Fäden. Also so sind viele Klassiker der Weltliteratur entstanden. Und die Bibel kennt das nicht. Die Bibel hat nicht ein automatisches Diktat. Du erkennst den Stil eines Paulus, eines Johannes, eines Petrus und so weiter, so sehr, dass die Inspiration ein Geheimnis ist. Also ich habe jetzt ziemlich ausgeholt, um darauf zu zeigen, wie aktuell das sein kann. Und erzählte mal ein Musiklehrer, wie auf einmal er gespielt wurde. Und er war ganz inspiriert. Und da kam man später zum Glauben. Und dann merkte er, was da wirklich läuft. Nochmals, der Heilige Geist bewirkt Selbstkontrolle, der falsche Geist sucht die Direktkontrolle. Der Heilige Geist macht wachsam, der falsche Geist passiv. Der Heilige Geist beeinflusst das Herz, das heißt immer wieder, Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, der falsche Geist bedient sich deiner biologischen Maschine. Dass dann Leute manchmal auch so eine übernatürliche Kraft bekommen und so weiter. Also da gibt es Phänomene. Und hier, das ist aus einer New Age-Zeitschrift BEP, Bewusstseinserweiterungsprogramm. Und da heißt es hier,
Je mehr sie sich entspannen und es geschehen lassen, desto deutlicher wird ihr geistiges Bild. Das Unterbewusstsein denkt in Bildern, die Bibel hat das Wort. Hier bekommt man Bilder und je mehr man sich entspannt, je mehr man sich sozusagen fallen lässt, desto deutlicher werden die Bilder. Und unter Ausschaltung des Verstandes wird es dann besonders eindrücklich. Ich habe dann etwas ironisch gesagt, naja, die New Age-Bewegung heißt von Bep to Depp, von videotisiert zu idiotisiert. Und jetzt hier, das ist Machu Picchu, ein New Age-Pilgerort in Peru. Da stehen sie da und empfangen da die kosmischen Kräfte. Und jetzt sagt Watchman Nee in seinen Klassiker, der geistliche Christ, alle übernatürlichen Offenbarungen, Visionen oder merkwürdigen Geschehnisse, welche die völlige Unterbrechung der Betätigung des Verstandes fordern oder erst empfangen werden, nachdem der Verstand seine Arbeit eingestellt hat, sind nicht von Gott. Der Christ muss ganz klar verstehen, dass alle seine Äußerungen das Resultat seines eigenen Denkens sein müssen. Jedes Wort, das den Denkprozess umgeht, ist von den bösen Geistern formuliert. Also Watchman Nee war eine tragende Erweckungsfigur, Gestalt vor der kommunistischen Machtübernahme. Es gab eine große Erweckung in China vor 1949, als dann die Kommunisten Peking erobert haben. Das war Dr. John Tsung, Wang Mingtao und Watchman Nee. Und die kennen ja diesen ganzen Animismus und der Mann weiß schon, wovon er redet. Wir waren ja lange durch das Evangelium davor bewahrt. Und da gehen wir weiter. Da war dieses Heft von der Allianz ausgegeben, Aufatmen, Stille entdecken. Und hat jemand folgendes Zeugnis gegeben. Ich solle keine Bücher und Zeitschriften, nicht einmal eine Bibel mitbringen, war mir mitgeteilt worden. Nichts, was der Zerstreuung dienen sollte. Im zweiten Schritt ging es darum, durch ein inneres Abtasten des Leibes die Wahrnehmung für das eigene Dasein vor Gott sein zu schärfen. Schließlich richtet sich die Wahrnehmung darauf, den Atem in die gefalteten Hände fließen zu lassen und auf den ausfließenden Atem den Namen Jesus zu legen. Ähnliche Vorschläge macht Amson Grün. Amson Grün ist der meistgelesene Autor innerhalb der evangelikalen Welt. Mit all seinen Büchern über Engel und so weiter. Er ist Mystiker vom Scheitel bis zur Sohle. Und jetzt zitiere ich Luther in seiner Betrachtung zur Marienverehrung. Denn wo man das Wort fallen lässt und außerhalb dem Wort nach Christus tappet, so ergreift man den Teufel. Also da bin ich ganz Lutheraner. Und wir haben hier jetzt eine Explosion des Übernatürlichen. In der Evolution erklärt man das durch die Evolution der Psyche. Ist jetzt der Evolutionstopp der Materie, jetzt haben wir die Evolution der Psyche. Und liebe Freunde, wir haben ja jetzt die Sache mit Covid. Man hat gehört den Namen Klaus Schwab, der ja vorher kaum bekannt war. Und anderem. Und der große Reset. Und der Mann glaubt an den Transhumanismus. Jetzt kommt ein ganz großer evolutionärer Schub. Jetzt werden wir verbunden mit der digitalen Welt. Und ich habe einen Trailer gesehen, wo vorgestellt wird, sozusagen als ansprechvolle Verlockung, Verheißung, eine Reklame, ein junges Mädchen, die Eltern schauen noch etwas erstaunt, hat sich operieren lassen, Implantat ins Gehirn, ins Auge und in die Hände und kann jetzt ohne Computer in die digitale Welt. Und da steht dann, du wirst nichts besitzen, wirst aber völlig glücklich sein. Warum? Die kennen dich total und du kannst sozusagen auch deine Gedanken in diese digitale Welt hineingeben und wir evolvieren jetzt unser Bewusstsein in den Transhumanismus, in eine Art Unsterblichkeit. Das glauben diese Leute dank der Evolution sich tatsächlich. Dass es das Szenarium wird, von dem die Bibel sagt, es kommt eine Trübsal, wie sie nie war. Und würden diese Tage nicht verkürzt werden, würde kein Mensch selig. Das ahnen die nicht. Und man braucht doch nicht viel Fantasie dazu, wenn die hier Implantate, die ins Gehirn bringen wollen, wie auch immer, die Einzelheiten. Da bist du ja wörtlich in Offenbarung 13, wo es heißt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn die Zahl oder den Namen des Tieres an der Stirn oder an der Hand.
Mir wird jetzt selber bange. Denn ich gehöre einer Generation an, die Freiheit und Überfluss erlebt hat, wie keine jemals zuvor. Und jetzt habe ich allmählich den Eindruck, ich sage es nicht dogmatisch, das kommt womöglich schneller auf uns zu, als wir denken. Da ich eigentlich nie groß optimistisch eingestellt war, ich vertrete den sogenannten eschatologischen Pessimismus. Bevor wir von Amerika zurückfliegen konnten, mussten wir uns testen lassen. Meine Frau und ich, wir waren noch vor kurzem in den USA, weil unser Sohn dort ist und so weiter und das erste Enkelkind schwer behindert. Der kam mit Schlaganfall auf die Welt und da gab es eine Ausnahmeregelung, dann hätten wir ja nicht rüber dürfen. Und da mussten wir uns testen lassen. Und da telefonierte ich mit einem alten Freund, den ich von der Schweiz erkannte, aber jetzt in Kalifornien lebt, Amerikaner. Und sagt, du, Rod, wir haben uns testen lassen, ich bin negativ. Sag ich, das weiß doch jeder, dass du negativ bist, man braucht dich da testen lassen. Also das zur Auflockerung. Und, aber jetzt wird mir auch allmählich Angst und Bange. Ich sag nicht, dass es so sein muss. Ich möchte nicht dogmatisch sein, aber für mich ist die Bibel schon der Maßstab. Ich glaube, dass dieses Wort stimmt. Ich war ja mal Atheist und gerade die biblische Prophetie im Zusammenhang mit dem Volke Israel hat meinen Atheismus zum Einsturz gebracht. Ich war völlig verblüfft, was ich tat und was ich lesen musste, was sich ereignet hatte und was Gott vorausgesagt hat. Nehmt das mit, egal wie ihr meinen Vortrag einordnet. Die Bibel hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht zurückblickend geschrieben, sondern vorausblickend. In der 5. Mose 28, das ist das gewaltigste prophetische Kapitel, auf die eine Seite legt, geschrieben vor 3.500 Jahrtausenden. Und auf der anderen Seite Geschichte des Volkes der Juden, die Geschichte des Volkes Israels, dann merkte, das hat jemand geschrieben, der die Zukunft kannte. Auch die beiden großen Tragödien Israels, erste und zweite Wegführung, alles in diesem Kapitel vorausgesagt. Aber wir wollen vor Mitternacht zu Ende kommen. Also wie gesagt, egal wie ihr seid, nehmt dieses Buch bitte wörtlich. Gott sagt, ich sehe, er zittert vor meinem Wort. Und man hat das Leben derer untersucht, so unterschiedlich die waren, die eine Segensspur hinterlassen haben. Und die hatten zwei Dinge gemeinsam. Eine ungebrochene Stellung zur Bibel, und da fallen die meisten heute schon durch, gerade in Deutschland. Ja, wir glauben der Bibel, aber bitte nicht zu wörtlich. Ja, wir glauben nicht der Bibel, wir glauben an den Jesus, der in der Bibel offenbart ist und so weiter. Das hat man früher nie getrennt. Und eine ständige Haltung der Buße. Also nochmals, ungebrochene Stellung zur Bibel und eine ständige Haltung der Buße. Dann kann dich Gott bewahren. Also in der Evolution erklärt man diese Zunahme des Übernatürlichen durch die Evolution der Psyche. Und jetzt, wie gesagt, mit diesem Transhumanismus, da kriege ich allmählich kalte Füße, kommt das ja wirklich auf uns zu. Im New Age oder Esoterik erklärt das mit der Astrologie, ist mal vorher das Zeitalter der Fische, Fischsymbol für das Christentum, jetzt der Wassermann. Der gießt Ströme über die Menschheit aus und deswegen machen sie jetzt übernatürliche Erfahrungen, Bewusstseinserweiterung, können Gedanken lesen, können ihren Leib verlassen und so weiter. Und früher hat man noch gesagt, Psalm 87, Vers 7, alle meine Quellen sind in dir. Heute singt man, alle meine Quellen sind in mir. In dir ist dieses Potenzial. Das musst du entfalten. Das ist New Age. Paulus sagt das Gegenteil. Und in der christlichen charismatischen Bewegung, warum hat man jetzt so eine Zunahme, besonders die Jugend mit einer Mission? Joel. In den letzten Tagen will ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch und der Ältesten soll Träume, die Jüngeren die Gesichter haben und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Jetzt ist die Endzeit, jetzt erfüllt sich Joel und deswegen haben wir diese übernatürlichen Erfahrungen. Und da sind es manchmal schwere Kämpfe, denen aufzuzeigen, das hat überhaupt nichts mit unserer Zeit zu tun. Denn für hebräisches Denken beginnt die Endzeit mit dem ersten Kommen des Messias. Im Allgemeinen. Aus Zeitgründen nur ein Vers, Hebräer 1, Vers 1 und 2, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat. Durch die Propheten zu den Vätern hat er am Ende der Tage zu uns geredet, durch den Sohn. Erstes Kommen. Vielleicht noch eine Stelle, Hebräer 9, Vers 28. Und Johannes schreibt, Kindlein, das ist die letzte Stunde, das schreibt er vor 2000 Jahren. 1. Johannes 2, Vers 18. Hebräer 9, Vers 26. Nun aber am Ende der Zeiten ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde aufzuheben. Erstes Kommen. Die Sünde, da steht nichts von Krankheiten. Er kam um der Sünde willen. Vielleicht sollte ich das hier einfügen, aber da wird es echt Mitternacht. Ich bin ja erst mitten zu Beginn. In Wirklichkeit erfüllt sich 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Das heißt es in diesem klassischen Brief, wir hatten es ja gestern da gezeigt, über die Wiederkunft, darum sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Wo Paulus spricht über das Kommen Jesu, 2. Thessalonicher 2. Es kommt der Abfall, es kommt der Mensch der Sünde, lügenhafte Zeichen, Wunder, und Gott wird ihnen eine Planet heißt Irrtum, eine wirksame Kraft der Verführung schicken. Und dann spüren die Leute diese Energie, oft eine Hitze. Wärme durchströmt sie. Also wenn immer wieder bricht mir Leute, ich habe mir die Hände auflegen lassen, ich wurde von einer Wärme durchströmt. Klassische Symptome unreiner Geister. Man sollte sagen, mit Kummer im Herzen. Wer kennt den Namen Elias Schrenk, den Bahnbrecher der Evangelisation in der deutschsprachigen Welt, aber auch schon eben 100 Jahre her? Und er sagte über die damalige Pfingstbewegung, ich kannte viele, die bleibend durch Handauflegung unter falsche Geister geraten waren. Das war ein ganz begnadeter Seelsorger. War er wahrscheinlich die beste evangelistische Stimme, die Deutschland jemals hatte. Ich bin nicht gegen Handauflegung generell. Aber das einzige Mal, wo wir im Neuen Testament Handauflegung mit einem Imperativ, mit einem Befehl verbunden haben, heißt es, die Hände legen niemanden zu schnell auf. Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. Und da könnte ich jetzt bis Mitternacht Klagelieder anstimmen, was als Folge von so vorschnellen Handauflegungen alles passiert ist. Und da sagte dieser Inder Vishal Mangalwadi, den nennt man den Francis Schäfer von Indien, in seinem Klassiker Das Buch der Mitte, und er zeigt auf, dass den Wohlstand, den wir haben, den verdanken wir dem Evangelium, weil die Inder sind hochbegabte Leute. Ich kenne einige, die sprechen 6, 7, 8 Sprachen. Aber sie haben nicht das Evangelium. Und im Hinduismus brauchst du Erleuchtung. Du musst angerührt werden vom Guru. Dann siehst du ein helles Licht, man nennt das Shaktipat, eine Kraft schmeißt dich zu Boden, oft auf den Rücken. Und dann sagte dieser Inder, du brauchst nicht Erleuchtung, du brauchst Vergebung. Das ist die frohe Botschaft. Gott rechnet dir die Sünden nicht an. Die Sünde ist der Leute Verderben. Darüber redet man heute nicht. Sehr diskriminierend. Also darauf haben Matt und Elke Campos in diesem Buch hingewiesen, das ich hier eigens noch mitgenommen habe. Da gehen wir weiter. Das ist fast nicht mehr aktuell. Aber er kennt ja Harry Potter, die Autorin, die Joan Rowling, die wagt es zu sagen, ihr Buch hat ja einen okkulten Schub bewirkt. Aber ich bin jetzt fast sympathisant geworden, weil sie hat gesagt, ja, es gibt nur Mann und Frau. Darauf hat sie einen derartigen Shitstorm erlebt auf ihrer Facebook-Seite. Und man hat sogar also eine Seite eingerichtet, Rip Rowling, das heißt, also zerschneide oder zerschlage Rowling, nur weil sie sagt, sie glaubt, dass es nur Mann und Frau gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das nennt sich die neue tolerante Gender-Ideologie. Da fällt einem doch nichts mehr ein. In der Bibel ist das vorausgesagt, es wird eine Zeit sein, wo sich die Menschen eben nicht mehr nach der Wahrheit richten wollen. Sie werden sich Lehrer aufladen, wonach in die Ohren jicken und sich von der Wahrheit zu den Fabeln kehren. Das steht im griechischen Mythos. Das Wort gibt es 5-mal im Neuen Testament, immer negativ. Und sogar Eugen Trevermann musste sagen, die Bibel ist mythenfeindlich. Hier der Mann, mit dem eigentlich diese ganze Märchenmythen-Fabelwelt aktuell wurde. Hier steht, ich bin Kriegsgeburt, Jahrgang 43, also lebendes Fossil.
Zeitzeuge eines Wertewandels, der ist phänomenal. Liebe Freunde, ein Politiker, der geschieden war, der musste den Koffer packen. Es gab einen Kuppelei-Paragrafen. Wenn man uns erzählte, jemand, der 50 Jahre verheiratet war, er sagte, als wir verheiratet waren, erzählte uns Eberhard Platte, kein Hotel, kein Gasthaus hätte sie unverheiratet übernachten lassen. Sie mussten ihre Pässe zeigen, seid ihr verheiratet. Es gab den Kuppelei-Paragrafen. Heute wirst du bestraft, wenn du sie nicht übernachten lässt. Da laufen ja Prozesse. Hat ein gläubiger Gastwirt ein Judasbärchen abgelehnt, so, bumm. Gehen wir weiter, das ist hier toll. Ja, vom Standpunkt, schaut, vom Standpunkt des Mediums, des Empfangs. Die Elbenzwerge, so schrieb Carpenter in der Biografie über Tolkien. Und Tolkien ist der Mann, durch den das nüchterne England dann auf einmal wieder in diese Märchen-, Mythen- und Fabelwelt hineingeriet. Und das schreibt er, wörtliches Zitat, die Elbenzwerge und bösartigen Orks traten mir als gegebene Dinge in den Sinn. Und während sie kamen getrennt voneinander, wuchsen auch die Verbindungen. Doch immer hatte ich das Gefühl, etwas aufzuzeichnen, das schon da war, irgendwo und nicht etwas zu erfinden. Und das ist die Definition eines Mediums. Du bist Mittler aus einer anderen Welt. Und es haben sowohl Michael Ende, nochmals das meistverkaufte Kultbuch der 80er Jahre, und Tolkien auf die Frage ihrer Jünger, ihr schildert doch nur Märchen, gesagt, nein, wir schildern reale Welten. Und liebe Freunde, der Gläubige soll doch wissen, dass es neben den Sichtbaren noch eine andere Welt gibt. Das ist in Indien kein Thema. Denen muss man fast sagen, du, es gibt noch eine sichtbare Welt. Für die ist ja die unsichtbare Welt das Reale. Aber hier ist die Gefahr, dass man das immer noch nicht richtig zur Kenntnis nimmt. Warum ist diese Passivität so gefährlich? Das habe ich schon erwähnt, die Bibel immer aktiv. Ringet, suchet, bittet, klopft an, jaget nach, widersteht. Und bitte nicht missverstanden werden, wir sollen stille Zeit machen. Was heißt das, stille Zeit zu machen? Also nie mit einem leeren Verstand, sondern wachsam sein und, wie mir jemand sagte, ich versuche alle Gedanken, wenn ich die Bibel lese, die von außen her kommen, da kommt oft manch alles und Mögliche und Unmögliche rein, auszublenden, mich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Und denk nur an den Befehl, den Gott dem Josua gibt. Der Mann, der den größten Auftrag hatte, den jemals ein Mensch hatte, das gelobte Land zu erobern, abgesehen jetzt von unserem Herrn. Sinn über meine Wort Tag und Nacht, lass es nicht von deinen Lippen weichen, dann wird es dir gelingen und was du machst, gerät wohl. Oder der Psalm 1, der da denkt über mein Wort Tag und Nacht, das heißt, mach deinen Verstand nicht leer, lern mein Wort auswendig, nimm es auf, lass deine Gedanken nicht schweifen. Und da haben wir sogar erlebt, wie Leute, die vor Anfechtungen hatten, systematisch wirklich Sieg haben durften. Nur, wir sind ja durch das Bild so passiv geworden. Das Fernsehen macht passiv. Die Droge, Atemübungen, autogenes Training, Yoga und so weiter. Es wird heute christliches Yoga angeboten. Als wir das den Indern sagten, wie gesagt, wir haben viele indische Freunde, ich war 16 Mal drüben, die fielen mir fast vom Stuhl. Dort werden ihre Kinder in den staatlichen Schulen gezwungen, Yoga-Übungen, die Sonne zu meditieren, teilzunehmen. Und dann sagt er, hier machen bei euch Christen freiwillig Yoga. Die waren fassungslos. In der letzten Probe war ein Artikel mit der Bibel zu Yoga. Da habe ich den Herausgeber, er hat auch ein paar kritische Stimmen da zu Worte kommen lassen, einen englischen Artikel geschickt, wo ein indischer Yoga-Lehrer, überhaupt nichts mit Christentum zu tun hat, sagt, es gibt kein christliches Yoga. Und das andere war ein Artikel, was ein Nestbeschmutzer ans Licht gebracht hat. Ein selber Yoga-Lehrer, und der hat aufgezeigt, das, was Heinrich Himmler motiviert hat für seinen Massenmord, war die Bhagavad Gita und indisches Yoga. Weil da wird aufgefordert, für ein höheres Ziel zu töten. Und sie dachten, die Nazis, wir rotten die aus und diese Untermenschen und dann kommt das tausendjährige Reich. Und liebe Freunde, habe ich nicht geplant zu sagen, aber die Grünen anerkennen nicht, dass ein Ungeborenes ein Mensch ist. Sprechen ihm das Menschsein ab. Erklären sogar noch richtig offensiv, damit wollen sie uns patriarchalisch unterdrücken und nehmen die Rechte der Frauen. Das hatten wir schon einmal, dass man Menschen entmenschlicht hat. Und auch in der EU-Verfassung, da steht, die Person ist geschützt, nicht der Mensch. Und wann du Person bist, das bestimmen die. Bist du noch Person, wenn du Alzheimer hast? Also in diesen mystischen Strömungen und weiter hat man so ein hinduistisches Gottesbild. Gott ist so eine Kraft, die man so wie eine Stromquelle anzapfen kann. So, wie geht es weiter? Atemübungen. Immer mehr breiten sich diese Techniken der Atemübung aus. Es handelt sich da um eine Gebetstechnik, die kennt man von der katholischen Mystik. Man nennt es auch Herzensgebet, Atemgebet, Ruhegebet, Jesusgebet, kontemplatives Gebet, immerwährendes Gebet. Ausatmen, Kyrie, Eleison, einatmen, Jesus, du. Das begann auch vor Jahrzehnten, ist jetzt auch sehr populär geworden. Die Christine Bruderegg schlägt solche Dinge vor. Und schaut, der Abschnitt in der Bibel, wo Mensch und Gott am längsten geschildert nebeneinander einhergehen, so wie zwei sichtbare Personen, ist 1. Mose 18, die Fürbitte Abrahams für Sodom, wo er mit dem Herrn redet. Er redet ganz natürlich. Der Heilige Geist bewirkt eine heilige Natürlichkeit. Und die Bibel gebraucht uns das Bild Mann-Frau. Jetzt stellt euch vor, ich würde zu meiner Frau kommen, einatmen, Katrin, ausatmen, höre mich. Das sind Techniken. Du sollst mit Gott auf persönlicher Ebene kommunizieren. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, Name steht für Person. Das Wort Person ist ja lateinisch, die Bibel wurde ja hebräisch und griechisch geschrieben. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, das heißt von Herzen, von seiner persönlichen Einstellung, der wird gerettet werden. Nie eine Formel. Und je mehr Leute in das Wirken des Heiligen Geistes kommen, desto natürlicher und offener und ehrlicher werden sie. Und müssen nicht schön formulierte Sätze sein. Da genügt oft so wie dieser Zöllner, der schlug sich nur auf die Brust und sagt, Hilas Tetimoi, erbarme dich meine dem Sünder. Und der andere hatte schöne Formulierungen. Und dann geht angeblich dieses Gebet immer mehr in unser Unterbewusstsein und die Schlüsselfigur für die Remystifizierung der Evangelikalen heißt Richard Foster. Er schrieb einen Klassiker, Nachfolge feiern, Celebration of Discipline. Kennt ihr den? Also das ist ein Mega-Bestseller geworden, millionenfach verkauft und empfiehlt er Techniken, wie man seinen Leib verlassen kann und Gott im Universum begegnet. Ich hatte das damals in Indien jemandem gegeben und der erzählte mir, dieser Mohan Das, er sagt, das erste Kapitel war wunderbar, die Größe Gottes in der Schöpfung. Und dann sagte er, als er das zweite Kapitel las, ich habe es noch wörtlich im Ohr, I had the shock of my life. Ich hatte den Schock meines Lebens. Blanker Hinduismus. Und liebe Freunde, wenn ich das so sage und auch die Namen nenne, dann wollen wir nicht richten. Die meinen es von Herzen gut. Das steht uns nicht zu. Das sind oft unsere eifrigsten und besten. Ich werde nicht vergessen, wie der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Werber, sagte, brennende Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Aber wir müssen die Geister prüfen. Ja, 1. Thessalonicher 5, 21 prüft alles. Nicht richten. Haben oft die allerbesten Motive. Er denkt doch nur an Petrus, der hat aus Liebe zum Herrn ihn am Kreuz wegziehen wollen. Setzte sich für den Herrn ein, liebte seinen Herrn. Als der Herr sagt, dass er gekreuzigt wird, das widerfahrt ihn nur ja nicht. Allerbeste Motive. Und was sagt Jesus? Hinter mich, Satan. Du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Und diesen Maßstab der Bibel haben wir verloren. Wir kommen eben durch das Bild geprägt, aber der ist doch so nett, der ist so lieb und der hat so ein liebes Lächeln. Meine Frau sagt immer, Alexander, wichtigste, lächeln. Also lächeln.
und dann immer langsam sprechen, deutlich. Und es gibt Leute, die haben so ein Faszinum auch. Und das entscheidet heute. Wer kennt den Namen John Wimber? Der hatte so einen Charme. Und da wurde man fast ertränkt darin. Aber gut, wir wollen ja vor Mitternacht zu Ende kommen. Das ist die Bruderecke. Mit dem Ton der Klangschale lassen wir uns in die Stille rufen. Atemgebet beim Einatmen, Gott, du beim Ausatmen, ich bin hier. Ja, der verlorene Sohn, der kam ehrlich zu Gott zurück, er kam nicht mit Atemübungen. Vater, ich hier, und es steht hier, dass man die Maske fallen lässt. Aber wiederum steht man nicht zu, meinen's gut. Und wenn man meint, durch eine Technik Gott näher zu kommen, befindet man sich in einem magischen Weltbild. Und Paulus sagt den Galatern in Kapitel 3, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Paskaino. Und das Wort heißt Hexerei. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt des Glaubens? Für ihn ist die Vorstellung im Heiligen Geist anders als durch den Glauben an den Gekreuzigten zu bekommen, nennt er Magie. Und wir leben in einem magischen Zeitalter, und da berichten Leute alles Mögliche, wie der Geist über sie gekommen ist. Und ihr versteht jetzt, dadurch, dass wir in dieser Passivitätswelle leben, die Leute sich öffnen von dem, was wir eingangs gezeigt haben, unser Gehirn wie ein Klavier, dann hören die Stimmen. Wir haben in Wetzlar, wo ich ja bis vor kurzem wohnte, Ansgar-Gemeinde. Wiederum, liebe Leute. Ja, und erzählt uns jemand aus erster Hand, dass unsere Gemeinde mal dahin ging, da kam ein Prophet namens Paul Hopkins, und er sagte, man soll Gott mit allen Sinnen wahrnehmen. Man kann Gott auch schmecken, er habe die Gabe, Gott zu schmecken, er schmeckt nach Karamellen. Ich erzähle keine Witze. Ja, der Glaube ist ja das Gegenteil von dem, was man nicht spürt, dem, was man nicht sieht, wenn man den Glauben nicht im Schauen. Und da sagte da die eine Pastorin, natürlich, Gott redet durch die Bibel, aber Gott ist viel kreativer. Sie bekommt oft unter der Dusche Bilder und Eingebungen und so weiter. Und anstatt, dass die Leute aufschrecken, wird das groß umarmt. Und dann kommt noch, richtet nicht, sollen wir auch nicht, aber die Geister sollen wir prüfen. Schaut, die Reformatoren sagten, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen, der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Der biblische Weg, Gott näher zu kommen, ist, sich zu demütigen. 1. Petrus 5, Jakobus 4, reinigt euch. Und das andere führt eben in dieses mystische Weltbild und mystische Techniken. Mystik kontra biblische Lehre. Der Todfeind der Mystik ist die Lehre. Ich werde nicht vergessen, wie uns Friedrich Henzler vor Jahren bei einem Apologetentreffen sagte, der Kampf um Dogmen ist mega out, die Jugend versteht das überhaupt nicht mehr. Das Wort Lehren steht 98 Mal im Neuen Testament. Und die Mystik ist immer konfessionsübergreifend. Wenn Leute mystische Erfahrungen haben, seid umschlungen Millionen, man sieht sich auf einmal eins und ach, und die meinen sie auch lieb, und das sind die lieben Katholiken, sind auch prächtige Menschen und Orthodoxe und ich weiß nicht alles. Über Mystik geht das alles zusammen. Und die brutalste Form der Mystik habt ihr bei Rudolf Steiner, dem Begründer der anthroposophischen Bewegung. Der hat eine Meditation aufgeschrieben. Ich will verbinden die linke Hand mit Stirnen. Ich will verbinden die rechte Hand mit der Erde. Ich will verbinden die linke Hand mit Christus. Ich will verbinden die rechte Hand mit Luzifer. Das geht alles zusammen. Das haben wir sogar in der Bibel aufgezeigt. Da möchte ich ja noch hinkommen. So gegen 11 Uhr wären wir da ungefähr dort. Freut euch. Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Wir machen jetzt dann einfach allmählich Schluss. Ist konfessionsübergreifend. Stille ist konfessionslos, sagte so einer dieser führenden Leute auch, dieser mystischen Strömung, Thomas Keating. Und sie kann auf methodische Weise praktiziert werden. Da kannst du mit Buddhisten, mit Hindus, mit allen möglichen zusammengehen. Und
der Gründer des Ordens von Thésée, Roger Schütz, er sagt öffentlich, in jedem Menschen wohnt der Heilige Geist. Ich habe mir damals gedacht, das ist doch so offensichtlich New Age, Hinduismus, Pantheismus. Jetzt werden doch die Evangelikalen aufwachen. Pustekuchen. Thésée nach wie vor ein riesiger Begeisterungssog und so lieb und die Meditation und das Licht und so freundlich, das stimmt ja alles. Amsel Grün, da gehen wir aber weiter. Schaut, der meistgelesene Autor der Evangelikalen, das ist auf der einen Seite die Vorstellung von einem blutrünstigen Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können. In manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Liebe Freunde, das heißt, er hat nichts begriffen von der Heiligkeit Gottes. Er hat nichts begriffen von der Verderbtheit seines Herzens. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, da rufst du wehe mir. Und da weißt du, was es Gott gekostet hat, damit er dir vergeben kann. Es gibt ja dieses Zitat von Goethe, glaube ich. Ein Richter, der nicht strafen kann, gesellt sich letztlich zum Verbrecher. Henry Nouwen, auch ganz populär geworden, in unserem Heiligtum wohnt, ist dasselbe. Der Gott, der in unserem Heiligtum wohnt, ist derselbe, der im inneren Heiligtum eines jeden Menschen wohnt. Henry Nouwen, durch die Zeitschrift Aufatmen, sehr populär geworden. Thomas Merton, gehen wir weiter, Aldous Huxley, der Vater der Droge, als er diesen Drogentrip hat, sieht er sich eins mit den Stühlen, mit den Gegenständen. Er hat von seiner Frau das Versprechen genommen, wenn er stirbt, wollte er auf einen Trip sterben. Das ist der Vater der Droge eigentlich in der postmodernen Welt. Also typisch für all diese Mystiker ist, wir haben diesen göttlichen Funken in uns, der seelische Urgrund. Und jetzt kommt der entscheidende Vers, bitte merkt euch den, Römer 7, Vers 18. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Paulus sagt in Römer 2, Vers 16, der Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird durch Jesus Christus, wie es mein Evangelium bezeugt. Das ist ein Satz, bei dem kriege ich manchmal weiche Knie, das Verborgene des Menschen. Was spielt sich bei Alexander Seibel hinter dieser frommen Kulisse ab? Liebe Freunde, da hausen die Drachen. Da haust nichts Gutes. Das kannst du nur in Schach halten, so wie Herpes. Das wirst du nie los. Die zweite Natur werden wir nie los. Die alte Natur können wir nur durch eine Heiligung in Schach halten. Und versteht ihr, damit hängt es zusammen, das sind Leute aus der Drogen- oder aus der Alkoholszene, bekehren sich, werden befreit und sind Alkoholiker. Nach 20 Jahren wird zum Geburtstagsfest eingeladen, denkt sich, ich habe das in den Griff, nimmt ein Glas und stürzt ab und wird schlimmer als vorher. Das ist immer noch da. Das hört erst auf mit dem letzten Atemzug oder eben mit der Entrückung. Deswegen jaget nach der Heiligung und haben wir diese ganzen Befehlsformen, Imperative. Und Luther hat ja die Auseinandersetzung mit den Zwickauer Propheten. Sie sagten, er habe den papierenden Papst und sie hatten den lebendigen Jesus. Mit dem kommunizierten sie über Träume und Visionen. Nikolaus Storch und so weiter, Thomas Müntzer. Und da gibt es dieses Zitat von Luther mit deutlicher Sprache, nicht unbedingt dialogfähig, wo er sagte, darum ermahne ich vor solchen Geistern auf der Hut zu sein, die da sagen, durch stilles Sitzen in der Ecke empfange man den Heiligen Geist. 100.000 Teufel wird er bekommen und nicht zu Gott kommen. Also deutliche lutherische Aussprache. Ein bisschen schon, aber im Prinzip hat er recht. Liebe Freunde, die Phänomene, die ich hatte durch diese Handauflegung von einem ehemaligen Hindu und diese Levitation, wenn ich mich innerlich leer und passiv mache, kann ich diese Phänomene wieder reanimieren. Seid wachsam. Das geht schneller, als man denkt. Und besonders in unserer Zeit, wo ja so eine Invasion ist von allen möglichen Stimmen. Das Problem der Vermischung, ja, damit können wir dann abschließen, die biblische Diagnose. Ich sage jetzt schon Dank für euer geduldiges Ausharren in akustischer Trübsal. War ich zu schnell? Ich versuche noch langsamer zu sprechen. Das passiert mir manchmal. Ich habe noch so viel und das kommt noch und das noch rein und immer schneller und das ja, und hier noch und dieses Bild und dieses und. Und nach der letzten Predigt waren wir alle dann erledigt. We are all slain in the brain. Und dann, ja, sie waren zu schnell. Dass ich gerade zum Schluss, weil ich denke, na, kann nicht mehr länger, wie lange halten es die noch aus? Wann fallen die ersten vom Sitz runter und so weiter? Und wie ich dann immer zu sagen pflege, mir fehlt die apostolische Vollmacht, Tote aufzuwecken. Also muss ich vorher zum Stillstand kommen. Aber lieber etwas länger, ich lockere ja damit auch auf, weil ich packe ja so viel hinein. Und liebe Freunde, das Faszinierende ist, die Kirchenväter sagten noch, der Heilige Geist, also ich glaube, darum denke ich. Und ich habe hier ein Zitat, wenn ich Glück habe, finde ich das vor Mitternacht, von Einstein, wo er sagte, ein Zeitgenosse, er meinte Max Planck, und das war vielleicht der begabteste Mann, den überhaupt die physikalische Welt hatte. Es haben sich mal die Physiker versammelt, die Nobelpreisträger von Heisenberg und wer da alle dabei war, und haben überlegt, wer war eigentlich unser Größter, oder wie sie es immer formuliert haben. Einmütig sagten sie Max Planck. Ein Zeitgenosse hat nicht mit Unrecht gesagt, also Max Planck, dass die ernsthaften Forscher in unserem allgemeinen materialistisch eingestellten Zeit die einzig tief religiösen Menschen sind. Wenn man wirklich, man soll ja Gott lieben, auch mit seiner ganzen Dianoia, mit seinem ganzen Verstand. Wenn man sich der Bibel unterordnet, dann wird das so faszinierend. Und dann kann sie messerscharf die Dinge analysieren. Und du hast, weil du eine Vorgabe hast, die Möglichkeit, sozusagen hinter die Kulissen zu sehen und was auf dich zukommt. Aber wehe, du hast nicht Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und das hat nichts mit Intellekt zu tun, das ist eine Herzenshaltung. Also wie ist so eine Vermischung möglich? Und damit schließen wir ab. Folgendes noch. Mit zu dem hörenden Gebet oder prophetischen Gebet. Ich schließe die Augen und bekomme Bilder. Da hat übrigens Detlef Krause eine sehr kurze und prägnante Stellungnahme geschrieben. Und da sagt er auch, ja, woher will ich denn wissen, aus welcher Quelle das kommt? Unser Herz ist doch trügerisch über alle Maßen, wie der Prophet Jeremia sagt. Liebe Freunde, mir ist es wirklich so ergangen, dass ich in einer tiefen Krise mal so eine übernatürliche Erfahrung hatte. Und das habe ich die erste Zeit freudig erzählt. Ich habe es dann nicht mehr erzählt, weil ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich von Gott war. Ich verlasse mich auf das Wort Gottes. Wie Luther sagte, Leute, die mit Träumen und Visionen umgehen, sind Gottesverächter, weil sie sich nicht mit seinem Wort zufrieden geben. Ich habe für mich selbst das geschriebene Wort und darum ermahnt Pauli, darauf zu achten, auch wenn ein Engel von Himmel etwas anderes lehrt. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und wenn es für euch nicht zutreffen sollte, hier steht jemand, der wäre nicht überrascht, wenn am Tage des Gerichts sich herausstellt, das, was ich dachte, damals sei geistlicher Beistand oder was immer in Wirklichkeit eine Verführung war. Es gibt diesen Feind, der sich als Engel des Lichts verstellt. Und das entscheidende Kriterium, liebe Freunde, gegen dieses prophetische Beten, es heißt von diesen Ehepaaren Manfred und Ursula Schmidt, die dieses Buch geschrieben haben, Hörendes Gebet, das dann auch eine Art Bestseller wurde, kamen von den Extremcharismatikern, von der Schleife Winterthur, Gary und Lillo Keller, die voll mit dem Toronto-Segen und Leute umfallen und so weiter, das praktiziert haben. Und sie sagen, man soll den Leuten nichts negativ sagen, das ist gewöhnlich nicht von Gott und es soll alles positiv sein. Ja, liebe Freunde, das ist die Pervertierung des Prophetenamtes. Der Prophet war deswegen so wenig beliebt, weil er den Leuten die Wahrheit sagte. Habt ihr die Geschichte mal gelesen, 1. Könige 22, wo König Josaphat und König Ahab sich treffen und dann gemeinsam in Syrien Ramoth in Gilead erobern wollen? Gehört er zu uns, sagte Ahab. Und dann hat man früher in der antiken Welt die Pythia, die Wahrsager und eben das Volk Israel, die Propheten befragt. Kennt ihr die Geschichte? Dann kommen 400 Propheten und die weissagen einmütig, natürlich Triumphalismus, Sieg, Heil, der Zedekia mit so einem Horn, der Herr hat sie in deine Hand gegeben, geh hinauf. Und da sagt Josaphat, kann man hier nicht auch einen Propheten des Herrn befragen? Und da sagt Ahab, ja, es gibt hier noch einen Micha ben Jimla, aber ich höre den nicht gerne, denn er weiß, sagt mir gewöhnlich, nichts Gutes. Und er landet auch im Gefängnis, denn er hat als Einziger gesagt, er hat einen Lügengeist im Mund deiner Propheten gegeben und du wirst besiegt werden, deswegen landet er im Gefängnis. Aber genauso kam es. Aber einer gegen 400. Das war der Prophet. Von da hätte ja der Nathan nie zu David kommen können und ihm sagen, ist so ziemlich der einzige hebräische Satz, den ich kenne, Atahaish, du bist der Mann. Das ist nicht angenehm, einem begnadeten Diener Gottes zu sagen, du lebst im Ehebruch. Auf dem Gebiet spielen sich Dinge, aber ich war jetzt gerade in Amerika, was da eine Megagemeinde nach der anderen mit Schimpf und Schande zugrunde geht. Weil der Pastor entweder seinen Glauben verleugnet hat oder gleich mehrere Freundinnen und Ehebruch und so weiter und mit Hillsong da lief und. Es ist nicht angenehm. So, aber jetzt schließen wir ab. Hier leuchtet schon das Lämpchen auf. Das heißt, allmählich geht die Batterie zu Ende. Da. Also es kann sich nicht nur um Schluss sein. Es geht dann einfach einmal Mattscheibe. Blackout. Also, zieht nicht am fremden Joch. 2. Korinther 6, 14. Mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit dem Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn geschrieben steht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen Sonntag ab, spricht der Herr, rühret nichts Unreines an. Also ich mache jetzt wieder eine Klammer auf, zwecks Humor. Man durfte sich eine Zeit lang gar nicht anrühren. Da haben wir uns immer so genaht und ich habe immer 2. Korinther 6, 17 zitiert. Corona nicht, rühret nichts Unreines an. Ja. Haben die gewöhnlich gelächelt und so weiter. Also, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Was ist zu beachten? Zunächst eingangs ein positiver Befehl. Vers 13, 2. Korinther 6, Vers 13, da sagt Paulus, o ihr Korinther, ihr habt nicht engen Raum bei uns, aber eng ist es in euren Herzen. Stellet euch doch so wie ich zu euch, machet euer Herz weit. Hier sagt er, seid weit für Gott und sein Wort. Und jetzt seid eng. Zieht nicht am fremden Joch. Dann kommen diese Imperative. Und dann steht, da kommt dann leider ein neues Kapitel, obwohl der nächste Vers von Kapitel 7, Vers 1 voll dazugehört. Weil wir solche Verheißungen haben, meine Lieben, lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung von Enden in der Furcht Gottes. Er schreibt an Gläubige, Befleckung des Fleisches und des Geistes. Du und ich, wir können besudelt sein. Befleckungen des Fleisches, die sexuellen Sünden und wir haben die Pornowellen und des Geistes, der okkulte Aufbruch in unserer eigenen Gemeinde. Lieber Kerl, er hat mir gestattet, ich darf erzählen, freundlich lächelnd saß er immer da am Sonntag, was niemand wusste, er war computerspielsüchtig, klebte stundenlang am Computer. Und liebe Freunde, das darf ich schon gar nicht von oben herab sagen. Ich sage den Leuten auch ganz bewusst, wenn es das gegeben hätte, zu meiner Zeit, als ich in dem Alter war, also vor 50 Jahren, ich wäre untergegangen. Ich habe die Gnade der frühen Geburt, noch ohne Fernsehen aufgewachsen, da kann ich ja nichts dafür. Und wir haben eine Generation, die ist voll Porno. Man hat in Kanada untersuchen wollen, wie wirkt sich Pornografie auf Minderjährige aus, mussten sie einstellen. Fanden niemanden praktisch ab 10. Lebensjahr, der nicht schon pornografische Filme gesehen hat. Wir haben eine Magie,
Game of Thrones und so weiter. Es ist alles durchzogen mit Magie. Wir haben eine Generation, die ist im, als Kind Gottes auch im Fleisch und Geist befleckt. Und jetzt sagt Paulus, reinigt euch und lasst die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Liebe Freunde, Furcht Gottes, mega out. Wir machen Gay Marriages, homosexuelle Trauungen. Wenn da etwas Furcht Gottes da wäre, würden wir das. Dann Heiligung ist ein Fremdwort geworden. Heiligung heißt Absonderung von der Welt. Nicht in dem falschen Sinne, hier Angleichung an der Welt. Und dann kommt es genau zu der Vermischung. Man hat keine Berührungsängste mehr. Und dann kommt es genau zu der Vermischung, die wir vorher gesehen haben, wo Paulus sagt, bestimmt Gläubige mit Ungläubigen. Christus und Belial, Licht und Finsternis, Tempel Gottes mit Tempel der Götzen. Und die ökumenische und die charismatische Bewegung gehen völlig parallel und mischen buchstäblich Gläubige, Ungläubige, überhaupt keine Probleme mehr, mit der katholischen Kirche zusammenzugehen. Ich komme aus katholischem Hintergrund, ich bin Wiener, ich kenne das etwas. Und das ist genau das, womit das zusammenhängt. Und die Antwort ist, dass wir eben uns reinigen, nicht an diesem fremden Joch ziehen und uns von diesen möglichen Befleckungen trennen. Und ich möchte abschließen mit folgendem. Es hat ein... Ach, da war ich gerade. Seht ihr, da ganz links, das ist dieses behinderte Kind. Das kam mit Schlaganfall auf die Welt. Das ist mein Enkelkind. Das andere sind die Enkeltöchter. Und der Mitte, das ist der Onkel von denen. Das ist mein zweiter Sohn. Und der ist in Kambodscha und hat uns gerade vor 3 Tagen zu 5. Mal Großeltern gemacht. Aber gut, das ist eigentlich nicht mein Thema. In der Schweiz hat der Dr. Blatter da eigens eine Klinik eröffnet, eine psychosomatische, um Gläubigen zu helfen. Er war Arzt und er musste sehen, wie viele Gläubige Probleme haben, psychischer Natur, sodass die Weltmenschen sagten, seht ihr, der Glaube macht krank. Und dann wollte er den Gläubigen helfen, richtete diese Klinik ein. Und er wurde in meiner Gegenwart gefragt, Herr Doktor, was halten Sie von der Pfingst- und charismatischen Bewegung? Und da gab er eine merkwürdige Antwort. Der zeigt auf den Aktenordner und sagt, ich habe die Unterlagen gesammelt. Ich kann Ihnen belegen, wie es dem Patienten nach jeder Handauflegung schlechter geht. Er war nicht gegen Handauflegung generell, aber eben dieses Vorschnelle. Und dann hat er uns erzählt, wie eben Leute zu ihm kommen. Und dann stellt er ihnen 3 Fragen, habe ich mir gemerkt. Glauben Sie, dass Sie wunderbar gemacht sind? Psalm 139, Vers 15. Weil der Neurotiker neigt dazu, mit Gott zu hadern. Zweitens, Römer 12, Vers 1. Gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Stellt euch nicht der Welt gleich und so weiter. Sind Sie bereit, Gott wirklich zu gehorchen? Ohne Gehorsam gibt es keine Befreiung. Ja. Und dann hat er ihnen als Wichtiges auferlegt, weiß jetzt nicht die Einzelheiten, wenn sie eine Bibelstelle soll, täglich in der Bibel einen Abschnitt lesen und den Vers, der sie am meisten anspricht, in den Tag mit hineinnehmen. Auf so eine Art Merkzettel, damals gab es noch nicht Smartphones, mit hineinnehmen, meinetwegen darüber nachdenken, auswendig lernen und so weiter. Und übrigens, Leute, die Kämpfe haben, denen empfehle ich die Psalme. Die Psalme sind die Gebetsschule und 2 Drittel der Psalme sind Hilferufe. Und es gibt keine Zustände von Ängsten, von Todesängsten, von Selbstmordgedanken, die nicht geschildert werden in den Psalmen. Der Psalm 88, der düsterste überhaupt, der hört überhaupt nicht mehr auf mit irgend noch so einer guten Tonlage. Also Gott hat sich etwas gedacht, als er das hat schreiben lassen. Die Nachfolge Jesu ist nicht immer nur eine Rolltreppe in höhere Sphären. Und dann sagte er, da verging oft keine 3 bis 6 Wochen, da kamen meine Patienten zu mir und sagten, mein Problem ist weg. Und deswegen hat er seine Klinik gestellt unter Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und der Herr sagt in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Weil wir diese Verheißungen haben, lasset uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, du weißt, es ist kein einfaches Thema. Ich kenne auch nicht die Herzen. Ich habe nicht die Gabe der Herzensschau wie die Zwickauer Propheten, aber dir ist alles wie ein aufgeschlagenes Buch, so lesen wir in Hebräer 4. Ich bitte dich für meine Zuhörer, wo immer ihre Herzen sind, Herr, dass man einfach neu erkennt, dein Wort ist wahrhaftig, dein Wort trennt Seele und Geist, dein Wort ist lebendig. Und du hast gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Amen. So, jetzt hat der Bruder noch ein Lied vorgeschlagen, womöglich eines nicht mit 10 Strophen. Oder so war es doch vereinbart. Noch Folgendes, während er da das Lied noch aktiviert, darf ich auf den Büchertisch hinweisen. Also diese Dinge mit Church und Eccles und unser Gehirn wie eine Maschine und dass unser Gehirn eigentlich gar nicht denken kann und. Das habe ich hier lang und breit erklärt. Kann man hier nachlesen in diesen Büchlein, kennen schon etliche sanft zur Verfügung der Gemeinde. Ich habe hier auch die Bibelstellen zusammengetragen, wo man auf den Rücken fällt. Das Phänomen kennt die Bibel zum Gericht. Aufdeckung der Blöße vor Gott ist das. Deine ganze Anatomie ist nicht, dass du auf dem Rücken fällst, sondern nach vorne. Er wird auf sein Angesicht fallen, St. Paulus, 1. Korinther 14, Vers 25. Ihr könnt lesen, von 1. Buch Mose bis Offenbarung, sie fielen auf ihr Angesicht. Man erlebt das immer mehr. Also da kann man diese Einzelheiten nachlesen, weil wir viel zu lesen haben. Wen das interessiert mit dem Fallen auf den Rücken, da ist das eigentlich nur so 1,5 Seiten. Hier eben ausführlich von den ehemaligen Buddhisten geschildert, warum diese Phänomene da auftreten. Die halten oft so Seminare, erzählen ihr Zeugnis und dann kommen Frauen in erster Linie auf sie zu, ja, ich bin auch im New Age und ich praktiziere immer noch Yoga. Ja, ich habe mich mal für Jesus entschieden, aber kann man das nicht kombinieren und so weiter. Haben ständig Seelsorge und erleben zum Teil erschütternde Dinge, aber auch eben diese befreienden Dinge. Dann hier ist von Helge Stadelmann und mir, da ist man für 1 Euro dabei, neue Praktiken innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Es gibt keine Bewegung, die so viele neue Dinge immer wieder gebracht hat. Und da hat sogar ein selber Charismatiker geschrieben, wir haben das Sola Scriptura, die Schrift allein, haben wir zu wenig beachtet. Und da ist das hier zusammengestellt worden. Und da ist auch erwähnt, Atemübungen, geistliche Kampfführung und auch hörendes Gebet oder prophetisches Beten. Noch einmal, man muss sich fragen, warum gab es das nicht früher in den großen Erweckungen? Und wie ich schon sagte, Anhänger von Spurgeon, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Johannes schreibt vor 2000 Jahren in Kapitel 2, wo es um Verführung und die Kindlein geht, in Kapitel 2, 24, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, werdet ihr in dem Vater und dem Sohn bleiben. Und nochmals, die Leute meinen von Herzen gut, sie wollen uns helfen. Es steht nicht uns zu richten, aber wir müssen mehr denn je die Geister prüfen. Das hier ist ein unwahrscheinlich spannendes Zeugnis. Also habe ich schon vorgestellt, kenne schon einige aus meinem Munde. Der erste Teil von mir ist eine Stellungnahme zu dem Buch von Daniel Hari, ein in der Schweiz bekannter heilungspraktizierender Evangelist. Heilen wir Jesus und das ist theologisch langweilig. Und wie ich zu sagen pflege, wenn ihr Einschlafprobleme habt, nehmt keine Tabletten, lest einfach dieses. Und es gibt ja da, ja, aber das, wenn ihr aufwachen wollt, dann wiederum keine Vekamine oder dergleichen, sondern charismatische Erfahrungen von diesem Joachim Friedl. Unwahrscheinlich packend. Er verklagt niemanden, er ist eindeutig bekehrt. Er erlebt bei Heidenreich die Geistestaufe durch den Olli, er fällt auf den Rücken, er beginnt am nächsten Tag in Zungen zu reden, die Bibel pulsiert in noch nie dagewesener Kraft. Und ich kenne das in Ansätzen, das ist der Durchbruch, dann kommt die Erweckung. Meinen es von Herzen gut, also dann nicht richten. Und dann, Wochen später, betet er wieder in Zungen und auf einmal zieht es ihm die Hände auseinander und schüttelt ihm den ganzen Leib. Was war das jetzt? Das kannte er, als er Reikemeister war. War das der Heilige Geist? Warum macht er dasselbe, als ich noch im Okkultismus war? War es nicht der Heilige Geist? Ich bin doch Kind Gottes, kann ein anderer Geist mitmischen? Und da beginnt ein ehrlicher Kampf, ohne jemanden anzuklagen. Und das sieht man so deutlich, es sind unsere Geschwister, aber wegen eines okkulten Hintergrunds zieht es einen oft so schnell in diese Phänomene hinein. Und deswegen kannte man das früher nicht. Wir haben Leute in den 70er Jahren den Vogel gezeigt, als ich sagte, es kommt eine okkulte Erweckung. Konnte man sich nicht vorstellen. Die haben sich zum Teil dann bei mir entschuldigt. Und das hier jetzt, die große Gnade Gottes. Wer kennt den Namen Wolfgang Bühne? Das ist die Geschichte von seinem Neffen, Andreas Bühne. Das Gute an diesem Buch ist Kind aus frommem Elternhaus. Und liebe fromme Eltern, die wissen nicht oft, was Kinder da für Kämpfe mitmachen. Das wissen ja die Kollegen genau. Ha, du bist ein Frommer. Und dann provozieren die dich oft bewusst. Und dann wollen die nicht sozusagen zurückstehen. Und so schlagen die oft noch mehr über die Schnur als die Normalen, also die Nichtgläubigen. Und das ist oft tragisch. Und ähnlich war es mit diesem Andreas Bühne, der hat da von der alten Versammlung den Gottesdienst immer wie so eine Art Fegefeuer über sich ergehen lassen, wuchs in einer wunderbaren Umgebung auf. Kaum war er also in diesem mündigen Alter, Drogenhandel, Diebstähle und. Und dann will er sich den goldenen Schuss setzen. Und dann bekommt er doch Angst vor Gott, so viel hat er mitbekommen, es gibt ein Weiterleben, es gibt eine Hölle. Und ihn hat ein Freund, der ihn durchschaut hat, gesagt, du darfst jederzeit dich bei mir melden, egal wann, mitten in der Nacht und so weiter. Und da ruft er den an. Und als er dann kommt, sagt er, jetzt ist es soweit. Und wurde dann wirklich Heiligung und wurde dann vielen seiner Kollegen zum Segen. Die erkannte aus dieser Szene, er ist dann völlig überraschend gestorben, noch relativ jung, aber war ähnlich wie dieser Philipp Mickenbecker, ein unwahrscheinliches Zeugnis, gerade auch durch seine Beerdigung. So dass man erinnert wird an Johannes 21, weil viele denken, ach, wenn jetzt die geheilt werden, das ist das Wunder. Das sagt er aber von dem Tod, mit dem er seinen Herrn verherrlichen würde. Viele haben durch die Art, wie sie gestorben sind, Gott verherrlicht und etliche zum Herrn gebracht. Die merkten, die haben etwas anderes. Also das von daher evangelistische und hier, das ist insofern jetzt auch aktuell. Wie spät haben wir denn? 9 Uhr. Also wenn ihr mich wieder einladet, müsst ihr hier eine Falltür einbauen. Mit Uhrwerk, voller Grausen in die Tiefe sausen. Ja? Ich habe mal gesagt, als der Mund war aufgeklappt, hat die Falle zugeschnappt. Vielleicht das noch, auch von Bühne, er kannte den noch persönlich, Siegfried Koll. Chinese wird von einem missionarischen Ehepaar aus Wuppertal, das Ehepaar Koll, adoptiert. Er erlebt die Machtübernahme der Kommunisten. Er kennt alles, er soll dann hingerichtet werden. Aus irgendeinem Grund, er wäre der Nächste zur Hinrichtung, geschieht das nicht. Er bekehrt sich erst später, wird ein ganz klares Zeugnis. Und interessant war, als dann der Staat immer mehr seine Hände ausstreckte nach der Gemeinde, die Dreiselbstkirche. Und da war ja die große Hauskreisbewegung. Und dann haben sich viele getrennt. Einige sagen, wir machen da mit und dann geht es uns einfacher und wir bleiben dem Evangelium treu. Die anderen sagen, nein, können wir nicht. Und interessant war, das hat mich bewegt, dass die dann die Kompromisse machten, am meisten gegen die treu geblieben sind, vorgegangen sind. Es wird jetzt allmählich auch für uns aktuell. Also von daher meinte meine Frau, die hatte das vor mir gelesen, ich sollte das noch abkündigen. Aber jetzt nochmal ganz herzlichen Dank für euer geduldiges Zuhören und wünsche Gottes Segen und ein schönes Wochenende. Und Gott befohlen. Applaus.